Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Verilorecasts. Heute wieder dabei Nomi und Vermina. Wir begleiten euch erneut durch die spannende Welt von Azeroth, obwohl wir momentan gar nicht dort sind. Denn wir befinden uns noch mit Illidan in der Scherbenwelt, oder auch Outland genannt, das er jetzt gerade erobert hat. Magteridon ist unterworfen, ist bereits eingekerkert. Und jetzt kommt der große böse Kil'jaeden wieder und sagt Illidan: Nee, 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 hier kannst du dich nicht von mir verstecken, ich habe da noch eine Aufgabe für dich. Geh mal los, geh wieder zurück nach Azeroth und bring das mal zu Ende. Nur, was für eine Aufgabe hat er denn da bekommen, Nomi?
Ja, hallo erstmal. Er hat da noch ein paar unerledigte Zweisamkeiten mit einer gewissen Person, die jetzt rein zufällig mittlerweile auf einem gewissen Thron eines gewissen Königsreiches sitzt. Also kurz gesagt, Illidan soll mal seine Arbeit machen, und zwar richtig, und zwar bis zum Ende. Also er hat vor einiger Zeit schon versucht, den Frostthron kaputt zu machen. Hat nicht ganz so geklappt, wie er das erwartet hat. Und Kil'jaeden, der ja immer noch einen gewissen Hass auf Ner'zhul hat, will ihn jetzt dazu auffordern, eben das zu machen. Allerdings muss er da auch mit der Gegenpartei rechnen. Und die wird nämlich angeführt von einem kleinen blonden Prinzen, der sich zum König aufspielen will.
Ja, wer könnte das nun sein? Hallo erstmal, ich bin euer Vermina. Und es geht natürlich um unseren Freund Arthas und um seinen Meister Ner'zhul, aka den Lichtkönig. Und um was es natürlich geht, Ner'zhul hat ja die Legion verraten und nun soll Illidan eben den Frozen Throne zerstören und Ner'zhul ausschalten, weil obwohl er Ner'zhul eben in diesem Eis gefangen ist, hält es ihm auch am Leben. Das merken wir dann ziemlich schnell, wenn wir zurückgehen und uns eben mit Arthas beschäftigen, was halt der so in der Zwischenzeit gemacht hat. Die Legion mit Archimond ist seit Monaten besiegt und noch nicht alle von den Legionsoffizieren, nenne ich sie mal, den Schreckenslords, haben das mitgekriegt und wir treffen auch gleich drei davon. Und zwar Detarok, Balnazar und Varimatras. Diese Namen könnten einigen von euch bekannt vorkommen. Die werden natürlich später noch eine Rolle spielen.
Weil, wie wir ja noch immer im Kopf behalten sollten, es sind Schreckenslords. Keine niederen Dämonen.
Ganz genau. Und Archimond hat quasi nach seiner Abfahrt nach Glimdor diesen drei quasi die Herrschaft über die Geißel gegeben. Ich würde sagen.
Die Verwaltung.
Und ja, Herrschaft, Verwaltung. Und das passte natürlich Ner'zhul gar nicht. Er hat natürlich schon seit langem geplant und seine Fäden im Hintergrund gezogen, um sich von der Legion, also der Herrschaft der Legion, zu befreien. Ja, und wir beginnen eben damit, dass Arthas zurückkommt nach Lordaeron und die drei Schreckenslords sie erstmal informiert, dass Archimond tot ist, die Legion erledigt und sie dann auch töten will. Aber ja, Schreckenslords sind generell nicht so die direkten Kämpfer und die teleportieren sie einfach weg. Und ja, wir beginnen einfach damit, dass Arthas wieder mit seinen beiden Lieblingsoffizieren vereint ist. Zum einen Kel'Thuzad,
den er selbst getötet hat
und dann wiederbelebt hat.
Und zum anderen Sylvanas.
Die auch getötet hat.
Und wiederbelebt hat. Das sind die Menschen, die ich in Krisenzeiten um mich haben will, denen ich vertrauen kann, denen ich mein Leben in die Hand geben will. Also, ja, wie man sie so im Buche vorstellt. Langjährige Weggefährten, die man niemals hintergangen oder betrogen hat.
Ja, aber sollten dazu erwähnen, die Geißel ist natürlich unter der vollständigen telepathischen Kontrolle des Lichtkönigs. Oder so denken wir. Es kommt nämlich dazu, dass Arthas zusammen mit seinen Compadres die letzten Reste der Allianz aus Lordaeron beseitigen will. Das schafft er auch, aber zwischendurch muss er irgendwie feststellen.
Ja, dass die Allianz nicht sein einziges Problem ist. Denn nachdem die Schreckenslords ihm natürlich, gewieft wie sie sind, nicht nur entkommen sind, sondern auch eine Falle gestellt haben und ihn gegen seine eigenen Truppen quasi kämpfen lassen, weil sie haben ja immer noch die formelle Kontrolle über die Geißel und damit auch über einige niedere Untote, ja, kämpft sich Arthas seinen Weg aus dem Königshause wieder heraus und ja, darf dann nach einiger Zeit auch feststellen, dass nicht alle Untoten unbedingt auf seiner oder auf der Seite der Schreckenslords sind. Nämlich Sylvanas hat jetzt so langsam, oder hatte einige Zeit schon so ein leichtes Gefühl von, naja, nennen wir es mal Freiheit. Und das hat sich halt immer weiter verstärkt und verstärkt und sie wusste nicht, woher es kommt, aber es war ihr ehrlich gesagt auch herzlich egal. Denn dieser langsam wiederkehrende freie Wille hat sie eben dazu bemächtigt, eben wieder über ihren Körper oder ihren Geistkörper zu kontrollieren. Weil sie war ja immer noch einfach nur eine untote Banshee. Das ja, ist immer noch ein etwas körperloser Zustand, aber nachdem sie wieder Kontrolle über ihr Bewusstsein erlangt hat, war so eine der ersten Sachen, die sie dann getan hat, ihren Körper wiederzuholen.
Ja, die Sache ist nämlich, wie schon gesagt, eigentlich wird die ganze Geißel durch den eisernen Willen des Lichtkönigs kontrolliert, aber durch einen Riss im Gefängnis, der entstanden ist, nachdem Illidan das Auge von Sageras quasi benutzt hat, läuft so die Power quasi, die ganze Macht von ihm aus dem eisigen Gefängnis raus. Und so ruft er natürlich seinen Champion Arthas zu sich, weil er plant schon seit einiger Zeit, sich mit ihm zu vereinigen. Also dass quasi Lichtkönig Nazul und Arthas eine Person werden. Das ist so quasi das Endziel, das er so geplant hat. Aber jetzt ist eben alles in Gefahr durch diesen Riss. Die Schreckenslord und einige der Untote rebellieren. Und ja, Illidan ist auch auf dem Marsch. Und ja, alles ist sehr hektisch. Und Sylvanas stellt ihm eben auch noch eine Falle und will genüsslich ihre Rache endlich vollziehen. Aber glücklicherweise wird Arthas von seinem loyalsten Streitner, gerettet, und zwar Kel'Thuzad. Und Arthas kann gerade so entkommen und macht sich eben auf den Weg nach Northrend und übergibt halt seinem, ja, Second in Command, würde man sagen, Kel'Thuzad, so lange die Aufsicht über Lordaeron, was er eben so tun kann.
Und das Ganze soll er eben von der Schreckenszitadelle Naxxramas aus betätigen, die er dafür natürlich eigens zur Verfügung gestellt bekommen hatte, die, wie wir ja ursprünglich wissen, zur Eroberung Lordaerons gedacht war, jetzt quasi die Verwaltung Lordaerons der Geißel darstellt. Also von Naxxramas aus kontrollierte oder sollte Kel'Thuzad dann die Pestländer kontrollieren. Da hat der gute Kel'Thuzad aber nicht so ganz, ja, mit Sylvanas gerechnet, weil die hatte nicht nur ein paar Banshees unter ihrer Kontrolle, mit der sie in einer guerillaartigen Taktik eben mal schnell Arthas töten wollte, sondern sie fand halt immer mehr und mehr Untote, die so langsam sich bewusst wurden, verdammt, wir sind untot, verdammt, wir haben ein eigenes Bewusstsein. Und die scharte sie natürlich langsam um sich. Einige waren am Anfang noch so verwirrt, es waren eigentlich prinzipiell nur Bauern oder einfache Leute. Und trotz allem scharte sie sie aber um sich und baute sich damit eine eigene Armee aus. Natürlich geführt von ihren Banshees, die ja größtenteils aus ihrem alten Regiment bestanden. Aber ja, so baute sie sich halt nach und nach eine kleine Streitmacht, während Arthas langsam und fröhlich gen Northrend segelte.
Ja, und es kam dann dazu in ihrer Basis mit einem Treffen der Schreckenslord und die haben ihn halt, die wollten sie ursprünglich halt einladen mit zusammen mit den restlichen drei Schreckenslords und ihr eben über die Geißel und ja, Lordaeron zu regieren. Aber Sylvanas hatte andere Pläne und zwar alleine zu regieren. So kam es dann halt zum Krieg zwischen Schreckenslord und Sylvanas. Und der erste, gegen den sie halt gegangen ist, ist Varimatras. Und nachdem der eben alle seine Soldaten verloren hat, Ja.
Ja, wurde er in seiner Basis von ihr gestellt. Aber wie Schreckenslords ja nun mal sind, ich meine, riesige Opportunisten haben sich auch eigentlich nur der Legion angeschlossen, um eben ihren eigenen Vorteil davon zu bekommen. Ja, hing der geschlagene Varimatras dann, der vorher noch groß getönt hat, dass er Sylvanas vernichten wird und ja, sie soll sich nicht so aufspielen und so weiter. Ja, war er plötzlich umzingelt von Truppen, hatte ihren Pfeil quasi schon zwischen den Augen. Und hat dann noch so ein bisschen gebettelt und gefleht, er kann ihr doch helfen, er kann ihr nützlich sein. Und ja, Sylvanas, die sich dann natürlich gedacht hat, Mensch, so ein Dämon, so ein Hausdämon wäre ja schon nicht schlecht, ja, hat ihn sich dann quasi so als Berater genommen. Also ähnlich wie Arthas und Sylvanas ihr Verhältnis hatten, hatte sie jetzt plötzlich ihren persönlichen Varematras, den sie nach eigener Aussage natürlich an der kurzen Leine hielt, der aber doch sehr wertvolle Informationen für sie hatte. Und mit ihm zusammen, ja, baute sie ihre Verteidigung noch weiter aus und schaffte auch, ja, dass sie immer mehr ihren Stand festigen konnte. Allerdings gab
Ja.
es ja immer noch die beiden anderen Schreckenslords.
Ja, und zwischendurch hat sich Sylvanas natürlich auch noch weitere Verbündete geholt, die freiwillig in Anführungsstrichen gewechselt sind. Sie hat natürlich einige Banshees genommen und damit andere, würde man es nennen, Gruppierungen unter ihre Kontrolle gebracht. Zum einen die Oger um Muktol und zum anderen die Banditen um Blackthorn. Die
Ja,
wurden.
beide. Beides Namen, die man noch aus der Pre-Cataclysm-Ära kennen könnte. Die waren nämlich beides, ich glaube, Blackthorn war auch irgendwo anzutreffen, aber Muktol war auf jeden Fall im
Also Muktol
Altreich-Hochtal.
ja, aber Blackthorn, ich kann mich nicht
Also,
dran
kurze
erinnern.
Anekdote am Rande: Muktol hat dann irgendwann noch immer besessen von einer ihrer Banshees ein Artefakt gefunden, was er dann ganz lustig als Helm fand, hat sich das ganze Ding aufgesetzt und war dann plötzlich von der Kontrolle befreit. Was dann letztlich dazu geführt hat, dass er und seine Oger sich von ihr losgesagt haben, von Sylvanas und Sylvanas, die das Ganze natürlich nicht gut fand, diese Krone des Willens, glaube ich, hieß sie, haben wollte und ja, seinen Kopf halt mit dranhängend. Also Muktol wurde dann auf die schwarze Liste gesetzt, weil er sich von ihr losgesagt hat.
Wo waren denn die Oger? Der Name sagt mir was, auch die Krone des Willens, aber wo waren die?
Altaraktal.
Alter
Wenn
Gebirge.
du von Terence Mill
Genau.
hochreitest,
Du hast
kommst du
dich
in die
bis zum
Oger?
Hügelland bekommen, oder?
Auch. Also ist ja zweigeteilt. Es gibt einmal das Altaraktgebirge, wo halt die, ja, zum einen die Ruinen von Alterak eben sind und zum anderen eben das so die Täler quasi, die dann bis runter zum See
Ja,
gehen.
genau. Ah, okay.
Ja, und ja, Muktul wurde dann halt von uns wackeren Abenteuern gestellt und getötet.
Ja, damals
Damals
waren wir noch
aber.
Abenteurer.
Aber das ist natürlich ein bisschen in der Zukunft. Wir befinden uns natürlich jetzt weiter im Krieg gegen von Sylvanas gegen die restlichen Schreckenslords. Und ja, die anderen Schreckenslords haben das ein bisschen cleverer gemacht. Es geht nämlich jetzt gegen den Detarok. Und der hat sich die letzte große Armee der Allianz quasi gegriffen, oder der Überlebenden von Lordaeron, möchte man fast nennen, nämlich Garytos, den wir noch kennen aus der Blutelfenkampagne, den
Rassistischen Arschloch-Kommandanten der Allianz.
so eloquent hätte ich es jetzt nicht formuliert, aber ja, hast natürlich recht. Und der hat ihn quasi mind-controlled. Durch die ganzen Anglizismen von WoW ist man so ein bisschen verkrüppelt. Also der hat ihn natürlich unter seiner Kontrolle mental. Ja, und Sylvanas schafft das natürlich auch, Garytos zu befreien, der sich dann natürlich gegen Detarok stellt. Und ja, am Ende kommt es zu einer interessanten Begebenheit zwischen Varimatras, Sylvanas und Detarok.
Ja, nämlich Sylvanas treibt dann natürlich genauso wie vorher bei Varimatras Deathrock in die Enge und ja, hat seine ganzen Truppen besiegt, hat ihn schön eben in die Enge getrieben und ja, diesmal will sie es eben nicht will ihn nicht leben lassen, sondern geht natürlich hin und lässt ihn von seinem Bruder Varimatras, also stellt ihn vor die Wahl und sagt: Hier, wenn du mir zeigen willst, dass du mir gegenüber loyal bist, dann bring mal bitte deinen Bruder um. Und gerade bei den Schreckenslords ist nämlich das ein
Oh,
wenig
nee,
problematisch.
was? Es war, wir sind schon eins zu weit. Deathrock stirbt,
Death
wird so
Rock.
getötet. Balthasar ist es dann.
Balnazar. Okay, gut. Entschuldigung. Ja, Death Rock war, glaube ich, ein bisschen, ja, witzlos. Also, der wurde einfach über den Haufen gemäht und fertig.
Ja, ja, und dann kommt es natürlich zum letzten finalen Kampf der. Ich glaube, es ist sogar in der Hauptstadt, ne?
Jo.
Oder war das?
Sprachraum, oder?
Nee,
Da
ich
steht
meine,
glaube
das
ich nicht.
war in
Nee,
Lordaeron
die Hauptstadt
selber.
von Lordaeron. Direkt.
So.
Und ja, da kommt es dann halt zum Kampf gegen Balthasar und da wird dann von Varimatras gefordert, seinen eigenen, naja, Dämonenbruder halt zu geben.
Und das ist eigentlich laut dem Kodex der Nafresim ist das absolut untersagt und das ist ein Frevel und wie auch immer. Aber Varimatras, der natürlich seinen eigenen Tod vor Augen hat, geht dann natürlich auf das Ganze ein und tötet seinen Bruder letztendlich. Ja, und er kauft sich damit natürlich das Vertrauen von Sylvanas. Und ja, jetzt haben sie da eine Macht stehen, bestehend aus Garethos, Varimatras und Sylvanas. Allerdings ist das Verhältnis untereinander ein bisschen, naja, nennen wir es mal angespannt. Also wir haben da auf der einen Seite die untote Blutelfe, die nichts mit dem Dämonen eigentlich zu tun haben will, weil der Dämon sie ja eigentlich töten will. Der Dämon, der eigentlich nichts mit der untoten Elfe zu tun haben will und mit dem Menschen nicht, weil er beide für niedere Wesen erachtet. Und den Menschen, der eigentlich auch nur was mit den Untoten macht, weil er sonst draufgegangen wäre. Also ein sehr brüchiges Bündnis. Ja, was letztlich auch dadurch dann noch, naja, nennen wir es mal, beeinträchtigt wird, dass Sylvanas irgendwann keinen Bock mehr auf Garethos hat und ihn mal eben von Varimatras umbringen lässt. Verbessert natürlich das Verhältnis zwischen Varimatras und Sylvanas, weil sie sich endlich mal einig sind. Für Garethos war es jetzt nicht so dolle, also er wurde letztlich getötet und seine Leiche von Ghouls zerrissen und aufgefressen, also keine Spur mehr von ihm zu sehen.
Ja, und es ist dann so, Varimatras ist als einziger der Schreckenslord noch übrig, obwohl man natürlich sagen muss, dass Balthasar und Deathrock eigentlich nicht tot sind. Da man Dämonen, glaube ich, nur töten kann, wenn man sie im Nexus selbst tötet. Was so
Oder
eine.
mit einer Schattenwaffe oder wie auch immer. Also Frostborn kann einen Dämon komplett töten, aber also nur mit speziellen Waffen und mit an bestimmten Orten.
Dann erklär mir, wie Morgannis überlebt hat, bitte.
Ja, das ist die Inkontinuität des Ganzen. Also es hieß irgendwann mal, dass Frostborn Dämonen töten kann, aber ne.
Okay, gut. Ist dann
Ist
wieder
Morgannis
so
immer nur
Blindsatz.
geflüchtet?
Den
Ich dachte,
tötest du ja
er wäre nur geflüchtet,
in
oder?
der Mensch. Ja, er haut ab, lockt Arthas nach Northrend. Da findest du den Frostmourne und damit erschlägt er ihn dann eigentlich. Aber die Frostmourne klaut dann halt Arthas Seele und der geht dann zu seinem Vati zurück und sticht ihm so die Klinge in den Hals.
Das war es noch nicht aktiviert. So.
Ja, irgendwas Blizzard-mäßiges. Wenn man Chris Metzen fragen würde, er würde sich da irgendwas aus den Fingern saugen, warum das so ist. Kennen wir, ne? Ja. Sylvanas hat also jetzt die Kontrolle, zumindest ein Großteil. Sie kontrolliert die Hauptstadt, einige der Umlande, aber natürlich nicht alle Untoten. Nur die, die einen freien Willen haben, die haben sich halt ihr angeschlossen, Sylvanas. Der Rest ist natürlich noch unter der Kontrolle von Kaltusa, besonders halt in den Pestländern. Wir wissen ja, Stratholm und so weiter.
Da gibt
Ja, und
es
Sylvanas.
wunderbare kleine Geschichten am Rande, zum Beispiel eine Geschichte über einen Adligen, der sich eigentlich den Verlassenen anschließen wollte, dann aber doch wieder zur Geißel zurückgehen wollte und all sowas. Also da gibt es viele kleinere Geschichten schon zu dieser Zeit, die man erwähnen könnte, aber die jetzt zur Haupthandlung eigentlich nicht viel beitragen.
Genau. Und es ist dann so, ja, Ja, und Sylvanas überlegt halt, ja, sie kann sich jetzt nicht ausruhen, es muss weitergehen, sie muss ihre Position festigen. Und ja, damit verlassen wir erstmal so, was Sylvanas macht. Sie hat zwar den Bürgerkrieg in Anführungsstrichen erstmal gewonnen, vorläufig. Und wir folgen dann weiter Arthas, der ja nach Northrend gesegelt ist und da feststellen muss, dass das schon jemand vor ihm ist. Und zwar ein alter Bekannter, den er da gleich trifft.
Den
Ja,
wir auch schon gesprochen haben, oder?
ganz genau
richtig.
den.
Wir treffen nämlich jetzt, nachdem Arthas mit seinen Truppen an Land gegangen ist, ja, werden sie direkt attackiert von Blutelfen, nämlich fliegenden Blutelfen auf Drachenfalken. Und das ist bei der Geißel immer so eine Sache. Also Boden, da sind sie relativ gut, da haben sie ihre ganzen Monstrositäten, tausende Skelette und was auch immer. Aber mit Luftangriffen haben sie es halt nicht so. Und da wurden sie halt von eben einem ganzen Trupp fliegender Angreifer eben attackiert, von Blutelfen, die sie natürlich davor gewarnt haben, weiterzugehen, dass sie mit ihrem Prinzen, nämlich Prinz Keltas, dort wären. Der lässt sich natürlich dann auch einige Zeit später bei Arthas blicken, hackt natürlich wieder drauf rum, dass er ihm damals die Frau weggenommen hat. Also nicht so offensichtlich, aber so unterschwellig kommt es dann eben zu der Unterhaltung, ist natürlich auch ein bisschen sauer, dass er seinen Vater getötet hat. Ne, kennt man ja alles. Und
Ja, und das ganze Land verwüstet.
ja, das ist Nebensache. Also, ne, wir wollen beim Wesentlichen bleiben. Und ja, dann steht die Geißel erstmal oder die Geißeltruppen erstmal offensichtlich hilflos diesem Luftangriff gegenüber, bis dann plötzlich ein neuer Verbündeter auftaucht, nämlich der Grubenlord Anubarak, den vielleicht noch einige kennen sollten. Der bringt dann auch gleich ein paar Spinnen mit, die natürlich die Reiter aus der Luft holen. Und am Boden werden sie dann schön das übliche Geißel zerfetzen, also sie werden auseinandergerissen. Ja, und der
Ach
Nubarak.
ja, herzerwärmend.
Ja, ich weiß, also ich habe jahrelang dran gearbeitet. Ja, nachdem sie dann also letztlich angelandet sind und sich endlich eine Basis beschworen haben, gibt Anubarak auch mal einen groben Übersicht über was jetzt eigentlich gerade los ist in Northrend, nämlich dass sich Arthas vielleicht doch ein bisschen beeilt hätte, weil Illidan und seine Truppen quasi schon auf halbem Weg zum Gletscher oben sind. Also alles ist übersät mit Blutelfen, mit Naga. Es ist eigentlich kein Durchkommen mehr und wenn doch eben viel zu langsam, als dass sie noch rechtzeitig beim Frostthron sein könnten. Da Anubarak aber nicht einfach nur irgend so ein Spinnenwesen ist, was die Geißel mal eben zusammengepuzzelt hat, sondern der alte König von Asiol-Nerub, weiß er natürlich um das antike Tunnelsystem unterhalb von Northrend. Und das offenbarte dem Prinzen natürlich gleich und der muss in seiner Verzweiflung, obwohl Anubarak ihn halt vor den ganzen Schrecken warnt, die da unten rumkreuchen und fleuchen, muss drauf eingehen und ja, so bahnen sie sich halt ihren Weg durch die Blutelfen- und Naga-Blockade, töten ganz nebenbei noch den Sohn von Maligos, nämlich. Verdammt, nee, heißt er nicht? Ach doch, stimmt. Töten Saphiron, den man später ja auch kennen wird, den Sohn von Maligos, der ja, als Frostwurm wiederbelebt wird und natürlich bei der Verwüstung der Lager hilft. Allerdings, als sie dann vor dem Tunneleingang stehen, ja, wird er weggeschickt, weil er eben in den Tunneln logischerweise nicht sonderlich gut fliegen kann. Ist halt ein bisschen groß und Drache. Und ja, so machen sie sich letztlich auf den Weg durch das Tunnelsystem und begegnen dort auch einigen alten Bekannten.
Ja, irgendwie kommt die Vergangenheit zurück, um Arthas in den Hintern zu treten. Oder zumindest versuchen sie es. Sie treffen nämlich auf die Reste von Muradins Expedition. Den Zwerg, der, naja, wir können es ja hier mal so sagen, der, von dem man geglaubt hat, dass er eigentlich gestorben wäre, als Arthas Frostmourne geholt hat. Da wurde ja, war halt so ein alter Fluch und der hat ja damals Arthas gesagt, er würde alles dafür geben, um sein Land zu retten. Ja, damit hat er natürlich gleich als Bezahlung das Leben von Muradin und dann auch später seine Seele gegeben. Zumindest glauben wir das erstmal. Ja, jetzt haben sich halt die restlichen Zwerge, die halt überlebt haben, die haben sich eben Belgun, ich weiß gar nicht, wie man das
Belgun,
ausspricht,
ja.
Belgun angeschlossen und die haben sich so bisschen in den Tunneln verbarrikadiert. Unglücklicherweise direkt im Weg von Arthas. Daher wischt er mit denen auch mal eben so den Boden auf. Aber er findet dann schnell heraus, dass die eigentlich da Wache gestanden haben. Zum einen, um ihn nicht durchzulassen, zum anderen, um nichts rauszulassen.
Wie das halt so ist, kennt man ja aus diversen Horrorfilmen, dass die Bösen, die man am Anfang begegnet, gar nicht die Bösen sind, sondern einem eigentlich vor dem viel Böseren bewahren wollen. Gut, in dem Fall sind wir die Bösen, aber das ist mal beiseite gekehrt.
Was?
Ja. Ja, ich fand die Untoten auch immer sympathischer als die Nachtelfen, aber das muss ja jetzt nicht zur Sache tun. Ja, dann stellen sie natürlich fest, gehen in diese Höhlen rein, kommen erstmal an ein paar Fallen vorbei, was natürlich für einen Arthas absolut kein Problem ist, so ein paar tödliche Fallen zu überwinden. Allerdings begegnen sie dann doch so ein paar, ja, wie wird's freundlich bezeichnet, Wesen aus einem Albtraum, also Viecher mit Tentakeln im Gesicht und Tentakeln als Arme, keine Augen und ebenso der typische Gesichtslose, wie man ihn so kennt. Und die ja, machen ihnen dann so leichtes Leben zur Hölle. Allerdings befreien sie auf dem Weg auch noch einige Nerube, was ihre Armee wieder ein bisschen verstärkt. Also sie schließen sich ihnen dann an und bekämpfen dann, nee, Quatsch, waren keine Nerube, waren untote Nerube. Genau. An denen müssen sie nämlich auch noch vorbei. Die noch lebenden Nerube, also die ehemaligen Untertanen von Anubarak, sehen ihn, da er ja im Krieg der Spinne gegen Arthas oder gegen die Geißel verloren hat und wiederbelebt wurde, als Verräter an und bekämpfen sie dann natürlich. Allerdings in den tieferen Ebenen ist halt das größere Problem, nämlich die ganzen Gesichtslosen. Und durch die kämpfen sich die Geißeltruppen, letztlich später Arthas nur noch alleine, weil er getrennt wird von den anderen, eben durch. Und
Und
ja.
ja, treffen dann auch sogar einen der ja, Forgotten Ones, also Vergessener, einer von den uralten Wesen. Das ist ein direkter Diener von den alten Göttern gewesen. Ich weiß nicht, es wird sehr, ich weiß nicht, zuerst denkt man ja, das ist sogar ein Gott, aber der wird doch sehr schnell von uns getötet irgendwie. Aber das ist wahrscheinlich so ein Abkömmling der alten Götter gewesen, die tief, tief unter der Erde angekettet sind. Und der wird so von beiden dann nach einem schweren Kampf besiegt.
Ja, allerdings hat der Kampf mit seinen ganzen Erschütterungen eben dafür gesorgt, dass die ganze Höhle eben einsturzgefährdet ist und sie schnellstmöglich raus müssen. Allerdings schaffen sie es natürlich noch aus der Höhle raus und kommen rein zufällig genau an dem Sammelpunkt der Geiseltruppen letztlich in Eiskrone raus.
Und es ist dann so, die Truppen haben sich gesammelt, Anubarak und Arthas, ja, nehmen halt ihre Truppen und es kommt dann quasi zur finalen Schlacht. Sie treffen sich halt mit Illidan, Keltas, Lady Vash, um den Frozen Throne herum, also um den gewaltigen Gletscher, der da ist. Und der kann halt nur geöffnet werden, wenn halt vier heilige Obeliske erobert wurden, also aktiviert durch ein magisches Ritual. Und es kommt dann halt zur finalen Schlacht. Die Arthas gewinnt, aber Illidan, der noch nie so recht verlieren konnte, trifft sich dann quasi vor den Toren des Gletschers mit Arthas zum letzten finalen Duell. Der Sieger nimmt alles, der Verlierer verliert alles.
Ja, und dann kommt es zu einem fast schon legendären Aufeinandertreffen zweier Waffen, nämlich einmal Frostmourne und die Kriegskleven von Azinoth. Frostmourne konnte man oder wird man auch vermutlich niemals als Waffe bekommen, aber die Kriegskleven sind immer noch sehr begehrt
Nicht
und
mehr, nicht mehr.
nicht mehr.
Nee, die wird dann zerstört. Hast du das nicht gesehen? Also sie
Ja,
zerbricht
stimmt.
dann.
Ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall kämpfen sie halt wirklich einen harten Kampf. Eigentlich ist es auch relativ ausgeglichen, bis Illidan irgendwann meint, seinen Vorteil nutzen zu müssen und hochzufliegen. Das ist dann allerdings auch sein Verhängnis, weil eben Arthas diese Chance dann nutzt, um ihn einmal quer über den Körper aufzuschlitzen. Und ja, die Waffe zerbricht. Illidan liegt in lila Elfenblut auf dem Boden und ja, vegetiert vor sich hin. Eigentlich glaubte man damals als
Welche Waffe
Borg,
zerbricht?
die Waffe von Illidan, zumindest eine von beiden, glaube ich. Also man hört irgendwas
Nee, die sind
splittern.
beide da.
Nicht?
Nee, die hat er beide noch. Einen.
Ah, okay. Ja, auf jeden
Dazu
Fall
brauche ich nichts.
wird er eben schwer verwundet und ja, muss dann eben im Staube liegend ansehen, wie Arthas den Frostthrone betritt. Damals als Warcraft 3-Spieler dachte man natürlich noch, oh verdammt, der hat Illidan getötet, aber wie wir ja wissen, hat er nur einen leichten Knacks davon getragen. Ja, auf jeden Fall schreitet Arthas dann langsam die Stufen zum Frostthron hinauf. Um ihn rum bricht die Höhle auseinander und offenbart die Säule, die dann plötzlich im Freien steht. Und auf dem Weg nach oben kommen die ganzen Geister seiner Vergangenheit wieder hoch. Also er hört die Stimme seines Mentors Uther, er hört die Stimme von Muradin, er hört Jaina wieder, er hört Keltas, die anklagenden Blicke der ganzen Bewohner, er sieht seinen Vater, wie er ihn im letzten Moment seines Lebens noch einmal ansieht. Also er sieht im Prinzip alle Geister seiner Vergangenheit und man könnte fast das Gefühl haben, wenn man dieses Video sieht, dass er sich auf dem Weg nach oben noch einmal alles überlegt, aber dann hört man die eisige Stimme des Lichtkönigs, wie er ihm sagt, dass er den Kreis schließen und ihn endlich aus seinem Gefängnis befreien soll. Und natürlich.
War ein episches Ende, muss man sagen.
Ja. Und natürlich macht er das dann natürlich als guter Diener, er hebt die Klinge Frostmourne an und zerschmettert das eisige Gefängnis seines Herrn, setzt den Helm auf und verschmilzt mit dem Lichtkönig zu einer Person.
Ja, dachten wir denn es so, aber
Ja, das ist halt das Problem bei Schizophrenie. Es ist immer eine Stimme zu viel im Kopf.
naja, also. Ja, also ich dachte eigentlich, die würden so verschmelzen, aber man findet ja dann in, sehr, sehr, sehr viel später raus, die sind irgendwie nicht so ganz verschmolzen. Irgendwie gibt es da noch Reste und so. Ja, wie auch immer. Das ist dann halt so, die sind verschmolzen, der ganze Gletscher stürzt ein, das Eis schmilzt. Ja, Arthas setzt sich dann nur so hin und ja, auf seinen Thron. Und das ist es dann auch erstmal.
Ja,
Und das
eben.
Geile ist, dieses Bild, wie er da sitzt, glaube, es sind dann 4 Jahre später, wenn Wrath of the Lich King
Ja, ich glaube schon.
losgeht. Und da sieht man ja dann, wie er immer noch so da sitzt und plötzlich spielt das Eis und er wacht auf.
Und
Großartig.
das, die Zeit wird eben in dem Buch Arthas Rise of the Lich King sehr gut beschrieben, dass er eben nicht direkt loslegt, sondern dass er in dieser Zeit, wo er auf dem Frostthron sitzt, erstmal ja, seine ganzen eigenen Probleme quasi rumbringen muss, dass er seine ganze Vergangenheit noch einmal durchgeht, dass im Kopf immer noch der Kampf zwischen dem immer stärker, also in dem scheinbar immer stärker werdenden Ner'zhul und dem immer schwächer werdenden Arthas der Kampf stattfindet. Und ja, irgendwie bei jedem starken Gefühlsausbruch beginnt das Wetter in Northrend umzuschlagen und es kommt ein Eissturm auf und all solche Dinge. Und am Ende dieses ganzen Kampfes kommt es eben dazu, dass Arthas, also der neue Arthas, den alten Arthas Minnithil, den jungen Arthas eben tötet. Und ja, der Ner'zhul in seinem Kopf freut sich dann natürlich total, juhu, ich habe endlich gewonnen, bis er dann plötzlich auch Frostmourne, also mental gesehen, in der Kehle stecken hat. Also sprich, der neue Arthas tötet sowohl sein altes Ich als auch das neue Ich und erschafft sich quasi so als Arthas der Lichtkönig vollkommen neu. Aber das ist
Wow,
auch schon
ja.
wieder Zukunftsmusik.
So metaphysisch, ey, wow.
Ja, da bräuchte man jetzt
Das ist eine andere Geschichte.
Ja, aber
Dazu kommen wir
damit.
nämlich später noch.
Ah, Sherry, Mensch, dich gibt's noch.
Ja, habe ich gesagt noch. Ich habe irgendwo bei dem Wort Spinne aufgehört, anwesend zu sein und bin jetzt gerade zurückgekehrt. Nein, Scherz. Ja, genau, mich gibt es auch noch und ich sag euch, wir sind heute so langsam durch. Und mit Arthas geht es ja dann erstmal nicht weiter, denn wie wir gerade gehört haben, pennt er jetzt erstmal auf seinem Eisthron, auch wenn es nicht sehr gut ist für, was weiß ich, Nieren und hast du nicht gesehen. Womit machen wir nächste Woche weiter? Nächste Mal weiter?
Nächste Woche ist ein bisschen weit.
Ja, wir haben ja immer noch Sylvanas, die ihre Macht festigen muss, die natürlich auch mit den ganzen Problemen, die so eine neu gewonnene Machtposition mit sich bringen, kämpfen muss. Wir haben ein komplettes Land, nämlich Durotar, was erst noch aufgebaut werden muss. Also die Horde muss ihren Sitz erstmal festigen, muss erstmal einen Stand finden, sich gegen die Menschen behaupten. Jaina, die Probleme mit dem Vater aus.
Damit nimmst du schon viel zu viel.
Ich wollte gerade sagen, bleib doch erstmal bei Sylvanas. Die hat erstmal noch genug zu tun. Die hat nämlich immer noch einen von den Nahtoden, die sie ausschalten muss.
Also wir haben noch die ganzen Nachwehen des Dritten Krieges zu besprechen.
Genau. Fassen wir es doch so zusammen. Dafür belassen wir es jetzt und lasst euch überraschen, was dann in der nächsten Episode wirklich alles vorkommt.
Genau. Bye-bye.
Ciao.
Tschüss.